Kapitel 64 – Entwicklung und Dienst. Christliches Leben bedeutet mehr als wofür viele es halten. Es besteht nicht nur gänzlich in Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut und Liebenswürdigkeit. Diese Tugenden sind wesentlich, aber es ist auch Mut, Kraft, Eifer und Ausdauer notwendig. Der Pfad, den Christus vorzeichnet, ist schmal und erfordert Selbstverleugnung. Diesen Pfad zu betreten und sich durch Schwierigkeiten und Entmutigungen hindurchzuwinden, erfordert Männer, die keine Schwächlinge sind. Männer mit starken Nerven sind nötig, Männer, die nicht darauf warten, dass ihnen der Weg geebnet und jedes Hindernis entfernt wird, Männer, welche die schwachen Bemühungen entmutigter Diener Christi mit neuem Eifer beleben, Männer, deren Herzen warm sind von christlicher Liebe und deren Hände geschickt sind, ihres Meisters Werk zu tun. Etliche von denen, die sich dem Missionsdienst weihen, sind schwach, kraftlos, zaghaft, leicht entmutigt. Ihnen fehlt die Tatkraft. Sie haben nicht jene bestimmten Charakterzüge, welche die Kraft verleihen, etwas zu tun, Mut und Eifer, welche die Begeisterung entzünden. Wer Erfolg haben will, muss mutig und hoffnungsvoll sein. Sie sollten nicht nur die ruhig hinnehmenden, sondern auch die geschäftigen Tugenden pflegen. Während sie sanft zu antworten wissen sollen, um den Zorn zu stillen, müssen sie auch den Mut eines Helden besitzen, dem Bösen zu widerstehen. Neben der christlichen Liebe, die alles erduldet, bedürfen sie jener Charakterstärke, die ihren Einfluss eine bestimmte Macht verleiht. Manche besitzen keine Charakterfestigkeit. Ihre Pläne und Absichten haben keine bestimmte Form und Beständigkeit. Sie sind von wenig wirklichem Nutzen in der Welt. Diese Schwäche, Unschlüssigkeit und Kraftlosigkeit sollte man überwinden. Im wahren christlichen Charakter gibt es eine Unbezähmbarkeit, die widrige Verhältnisse weder formen noch unterdrücken können. Wir müssen ein sittliches Rückgrat haben, eine Lauterkeit, der man nicht durch Schmeichelei, Bestechung oder Schrecken beikommen kann. Gott wünscht, dass wir jede Gelegenheit zur Vorbereitung für sein Werk wahrnehmen. Er erwartet, dass wir alle unsere Kräfte zur Verfügung stellen, um sein Werk auszuführen, und dass wir in unserem Herzen dessen Heiligkeit und große Verantwortung lebendig erhalten. Viele, die befähigt sind, Großes zu leisten, vollbringen nur wenig, weil sie wenig unternehmen. Tausende gehen durchs Leben, als ob sie kein großes Ziel hätten, wofür sie leben, keinen hohen Standpunkt, den sie erreichen sollten. Ein Grund hierfür ist die geringe Würdigung, die sie sich selbst beilegen. Christus bezahlte einen unermesslichen Preis für uns, und er wünscht, dass wir uns im Verhältnis zu jenem Preis schätzen. Seid nicht zufrieden, einen niedrigen Standpunkt zu erreichen. Wir sind nicht, was wir sein könnten oder was wir nach Gottes Willen sein sollten. Gott hat uns Verstandeskräfte gegeben, welche nicht untätig bleiben oder zu irdischen und niederen Bestrebungen angewandt werden, sondern aufs Höchste entwickelt, veredelt, geheiligt, verfeinert und zur Förderung des Wohls seines Reiches benutzt werden sollten. Denkt daran, in welcher Stellung ihr auch dienen mögt, ihr offenbart den Beweggrund und entwickelt den Charakter. Was auch eure Arbeit sei, tut sie mit Genauigkeit, mit Fleiß, überwindet die Neigung, eine leichte Aufgabe zu suchen. Denselben Geist und dieselben Grundsätze, welche jemand in der täglichen Arbeit betätigt, wird er im ganzen Leben betätigen. Solche, die eine bestimmte Menge zu tun und ein bestimmtes Gehalt zu beziehen wünschen, die für eine Stellung schon geeignet sein wollen ohne die Mühe der Anpassung oder Erziehung, sind nicht die von Gott zu seinem Dienst Berufenen. Die darüber nachdenken, wie sie so wenig als möglich von ihren körperlichen, geistigen und seelischen Kraft einsetzen können, sind nicht die Diener, auf die der Herr die Fülle des Segens ausgießen kann. Ihr Beispiel steckt an. Das eigene Wohl ist der leitende Beweggrund. Die beaufsichtigt werden müssen und nur arbeiten, wenn ihnen jede Pflicht zugewiesen wird, gehören nicht zu denen, die dereinst als getreu und fromm gepriesen werden. Es sind Diener nötig, welche Tatkraft, Redlichkeit, Fleiß offenbaren, Leute, die willig sind, alles zu tun, was getan werden muss. Viele werden kraftlos, indem sie aus Furcht vor Fehlschlagverantwortungen ausweichen. Dadurch gehen sie aber der Ausbildung verlustig, die aus der Erfahrung kommt und die Lesen und Studieren, sowie alle anderen gewonnenen Vorteile ihnen nicht gewähren können. Ein Mensch kann die Umstände bilden, aber er sollte niemals zulassen, dass die Umstände ihn bilden. Wir sollten die Umstände als Mittel ergreifen, durch die wir arbeiten können. Wir sollen sie beherrschen, aber nicht zulassen, dass sie uns beherrschen. Kraftvolle Männer sind oft solche, denen man widersprochen, die man verhöhnt und denen man widerstanden hat. Die Hindernisse, die sich ihnen entgegenstellen, erweisen sich für sie als Segnungen, weil sie ihre Willenskraft in Tätigkeit setzen. Sie lernen selbstständig zu handeln. Kampf und Schwierigkeiten führen zum Vertrauen auf Gott und verleihen jene Festigkeit, die Macht entwickelt. Christus leistete keinen halben Dienst. Er maß seine Arbeit nicht nach Stunden. Seine Zeit, seine Seele, sein Herz und seine Kraft waren dem Werk zum Besten der Menschheit geweiht. Er arbeitete ermüdende Tage hindurch, und während langer Nächte beugte er sich im Gebet um Gnade und Ausdauer, damit er ein größeres Werk tun möchte. Mit starkem Geschrei und Tränen sandte er seine Bitten zu Gott empor, damit seine menschliche Natur gestärkt werden möchte und er imstande sei, dem verschlagenen Feind in all seinem trügerischen Wirken zu begegnen und seine Aufgabe zu erfüllen, die Menschheit zu erheben. Er spricht zu seinen Dienern: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Paulus sagt, die Liebe Christi dringt uns also. Dies war der wirkende Grundsatz seines Verhaltens. Dies der Drang zu seinen Taten. Wenn je sein Eifer auf dem Pfade der Pflicht einen Augenblick zu erlahmen drohte, so veranlasste ihn ein Blick auf das Kreuz, die Lenden seines inneren Menschen aufs Neue zu gürten und auf dem Wege der Selbstverleugnung weiterzuschreiten. In seinen Arbeiten für seine Brüder verließ er sich viel auf die Offenbarung der unendlichen Liebe im Opfer Christi mit seiner unterwerfenden, anfeuernden Macht. Wie ernst, wie ergreifend klingt seine Bitte, denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass, ob er wohl reich ist, ward er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr kennt die Höhe, von welcher der Sohn Gottes sich herabließ, die Tiefe der Demütigung, zu der er herabstieg. Er betrat den Pfad der Aufopferung und wandte sich nicht davon ab, bis er sein Leben gelassen hatte. Es gab keine Ruhe für ihn zwischen dem Thron des Himmels und dem Kreuz. Aus Liebe zu den Menschen hieß er jede Schmach willkommen und erduldete jede Beleidigung. Paulus weist uns an, dass ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Andern ist. Er bittet uns, gesinnt zu sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er's nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ein jeder, der Christum als seinen persönlichen Heiland annimmt, wird nach dem Vorrecht verlangen, Gott zu dienen. Wenn er bedenkt, was der Himmel für ihn getan hat, wird sein Herz mit unendlicher Liebe und anbetender Dankbarkeit erfüllt. Er ist bestrebt, seine Dankbarkeit dadurch zu beweisen, dass er seine Fähigkeiten in den Dienst Gottes stellt. Er verlangt danach, seine Liebe zu Christo und zu seinem erkauften Eigentum zu zeigen. Er trachtet nach Arbeit, Mühe und Opfer. Der wahre Diener Gottes will sein Bestes tun, weil er dadurch seinen Meister verherrlichen kann. Er wird die Forderungen Gottes ausführen. Er wird danach streben, alle seine Fähigkeiten zu verbessern. Er wird jede Pflicht erfüllen als vor Gott. Sein einziges Verlangen wird sein, dass Christo Ehrerbietung und völliger Dienst erwiesen werde. Es gibt ein Bild, das einen jungen Pfarrer zwischen einem Pflug und einem Altar darstellt. Das Bild trägt die Inschrift, für beides bereit, bereit, in der Furche zu gehen oder auf dem Opferaltar geopfert zu werden. Das ist die Stellung des wahren Gotteskindes, willig, dahin zu gehen, wohin die Pflicht ruft, sich selbst zu verleugnen, sich für das Werk des Erlösers aufzuopfern. Gefahren. Wenn du den Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Die Prüfung des neuen Lichtes. Unsere Brüder sollten willig sein, jeden Punkt einer Streitfrage aufrichtig und ehrlich zu untersuchen. Verbreitet ein Bruder Irrtümer, so sollten die verantwortlichen Personen davon in Kenntnis gesetzt werden. Stellt es sich heraus, dass er Wahrheit lehrt, dann sollten sie sich auf seine Seite stellen. Wir alle sollten wissen, was unter uns gelehrt wird, denn was Wahrheit ist, brauchen wir. Wir alle haben vor Gott die Verpflichtung zu wissen, was er uns sendet. Er hat uns eine Richtschnur gegeben, nach der wir jede Lehre prüfen können, nach dem Gesetz und Zeugnis. Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Kann das neue Licht diese Probe bestehen, so sollen wir uns nicht weigern, es anzunehmen, weil es unseren Ansichten nicht entspricht. Niemand hat behauptet, dass je die Forschungen irgendeines Menschen vollkommen sein werden, aber das eine weiß ich, dass unsere Gemeinden bei Mangel an Lehren über die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christentum und ähnliche Wahrheiten zugrunde gehen. Es macht keinen Unterschied, durch wen das Licht gebracht wird. Wir müssen unsere Herzen öffnen und es in der Sanftmut Christi aufnehmen. Aber viele tun dies nicht. Wird ein bestrittener Punkt vorgebracht, dann häufen sie Fragen auf Fragen, ohne etwas zuzugeben, selbst wenn es gut durchgeführt ist. Oh, dass wir doch handeln möchten, wie Menschen, die nach Licht verlangen. Möge Gott uns Tag für Tag seinen Heiligen Geist schenken und das Licht seines Angesichtes auf uns scheinen lassen, damit wir Schüler in der Schule Christi sein können. Taucht eine Lehre auf, die gegen unsere Ansicht ist, sollten wir uns ans Wort Gottes wenden, den Herrn im Gebet suchen und dem Feind keinen Raum geben, mit Argwohn und Vorurteil einzudringen. Wir sollten es nie zulassen, dass der Geist sich bekunde, indem die jüdischen Priester und Obersten gegen den Erlöser der Welt auftraten. Sie klagten ihn an, dass er das Volk verwirre, und sie wünschten, dass er es nicht belästige, denn er verursache Schwierigkeiten und Streit. Der Herr sendet uns Licht, damit wir beweisen, welches Geistes wir sind. Wir sollen uns nicht selbst betrügen. Im Jahre 1844 pflegten wir, wenn unsere Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wurde, das wir nicht verstanden, uns vor Gott zu beugen und ihn zu bitten, uns die richtige Stellung einnehmen zu helfen, und dann waren wir imstande, zu einem richtigen Verständnis zu gelangen und gleicher Meinung zu werden. Es gab keine Uneinigkeit, keine Feindschaft, kein boshaftes Mutmaßen, kein unrichtiges Beurteilen unserer Brüder. Erkannten wir das Bösartige des Geistes der Unduldsamkeit, wie sorgfältig würden wir ihn fliehen? Wir müssen in dem Glauben, in dem Licht der Wahrheit, wie wir sie in unserer damaligen Erfahrung empfingen, gegründet sein. Damals drängte sich uns ein Irrtum nach dem anderen auf. Prediger und Doktoren brachten neue Lehren vor. Wir suchten unter vielem Beten in der Schrift, und der Heilige Geist übermittelte die Wahrheit unserem Verständnis. Ganze Nächte wurden manchmal mit dem Forschen zugebracht. Gruppen gottergebener Männer und Frauen versammelten sich zu diesem Zweck. Die Kraft Gottes kam dann auf mich, und ich konnte klar unterscheiden, was Wahrheit und was Irrtum war. Indem unsere Glaubenspunkte so gegründet wurden, erhielten unsere Füße eine feste Grundlage. Wir nahmen unter Bekundung des Heiligen Geistes die Wahrheit Punkt für Punkt an. Mir wurden in Gesichten Erklärungen gegeben. Himmlische Dinge und das Heiligtum wurden mir gezeigt, sodass das Licht in klaren, deutlichen Strahlen auf uns schien. Ich weiß, dass die Lehre vom Heiligtum, wie wir sie die vielen Jahre hindurch verkündet haben, richtig und wahr ist. Der Feind lenkt die Sinne auf Nebenwege. Es freut ihn, wenn die, welche die Wahrheit kennen, sich Schriftstellen sammeln und diese um irrtümliche Lehrsätze, die nicht auf die Wahrheit gegründet sind, anhäufen. Die auf diese Weise angeführten Schriftstellen werden missbraucht. Sie sind uns nicht gegeben worden, um Irrtümer zu beweisen, sondern die Wahrheit zu stärken. Wir müssen lernen, dass andere ebenso viel Recht haben wie wir. Empfängt ein Bruder neues Licht über die Schrift, so sollte er freimütig seine Stellung erklären, und jeder Diener Gottes sollte aufrichtigen Geistes in der Schrift suchen, ob die vorgebrachten Punkte vom Worte Gottes beglaubigt werden. Ein Knecht aber des Herrn soll nicht zänkisch sein, sondern freundlich gegen jedermann, lehrhaft, der die Bösen tragen kann und mit Sanftmut strafe die Widerspenstigen, ob ihnen Gott dermaleinst Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Ein jeder muss bußfertig und demütig zu Gott aufblicken, damit er ihn führen, leiten und segnen möge. Wir müssen es nicht anderen überlassen, die Heilige Schrift für uns zu erforschen. Einige unserer leitenden Brüder haben sich häufig auf die verkehrte Seite gestellt. Würde Gott eine Botschaft senden und auf diese älteren Brüder warten, den Weg für ihre Verbreitung zu haben, dann würde sie nie das Volk erreichen. Man wird diese Brüder so lange in dieser Stellung finden, bis sie in einem größeren Maße als je zuvor Teilhaber der göttlichen Natur werden. Im Himmel herrscht große Betrübnis über die geistliche Blindheit vieler unserer Brüder. Unsere jüngeren Prediger, die weniger wichtige Stellungen einnehmen, müssen entschiedene Anstrengungen machen, ans Licht zu kommen. Sie müssen in den Minenschacht der Wahrheit immer tiefer eindringen. Gottes Unwille ruht auf denen, die den Weg versperren, damit ein klareres Licht nicht das Volk erreiche. Ein großes Werk muss getan werden, und Gott sieht es, dass unsere leitenden Brüder eines größeren Lichtes bedürfen, damit sie sich mit den Boten vereinen, die Gott sendet, um das Werk auszuführen, das er getan haben will. Der Herr hat Sendboten erweckt, hat sie mit seinem Geiste ausgerüstet und gesagt, rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, und verkündige meinem Volk ihr Übertreten und dem Hause Jakob ihre Sünden. Möge sich niemand der Gefahr aussetzen, sich zwischen das Volk und die Botschaft vom Himmel zu stellen. Diese Botschaft wird an die Menschheit ergehen, und wenn sich keine Stimme unter den Menschen erhöbe, so würden die Steine schreien. Ich fordere jeden Diener Gottes auf, den Herrn zu suchen, Stolz und Streben nach Obergewalt abzulegen und das Herz vor Gott zu demütigen. Die Herzenskälte, der Unglaube derer, die Glauben haben sollten, sind es, wodurch die Gemeinden so schwach bleiben.